There's nothing like being in the stands cheering on your favorite team. Game Time is your hack to unlocking amazing tickets in just a few taps. Plus, their Game Time guarantee means you can trust you'll get 100% authentic tickets at the best price. Fees are always included, so what you see is what you pay. Get the best deals on sports tickets. Download the Game Time app and create an account to start searching for tickets to upcoming games and events. Swipe, tap, ticket, go. Game Time.
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year at monarch.com with code WEALTH. That's monarch.com, promo code WEALTH.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Es ist Montagmorgen und hinter Borussia Mönchengladbach liegt ein Wochenende mit lauter positiven Nachrichten. Es gab das 4:0 bei St. Pauli. Es gab eine DFB-Pokalauslosung, über die sich Gladbach, glaube ich, nicht beschweren kann. Und über all das spreche ich, Hanna Gobrecht, jetzt mit meinem Kollegen Carsten Kellermann. Morgen, Carsten.
Morgen, Hanna.
Ja, du warst auf St. Pauli am Millerntor am Samstag. Und ich würde sagen, du hast mal richtig guten Fußball gesehen. Wie hast du das in den 90 Minuten wahrgenommen?
Ja, es war tatsächlich außergewöhnlich, das muss man ja sagen. Punkt 1, weil eigentlich hätte ich ja sagen müssen, moin moin, nachdem man 3 Tage im hohen Norden verbracht hat in Hamburg. Und kurios und wirklich nicht so toll für den Kollegen Dirk Päfken, hat es wirklich während dieser 90 Minuten durchgeregnet. Also wie man so schön sagt, hierzulande Fritz-Walter-Wetter. Und ja, eigentlich rund um das Spiel war es weitgehend trocken und schön und nett in Hamburg. Ja, die 90 Minuten hat Borussia Mönchengladbach aber auch genutzt, nicht nur um nass zu werden, sondern eben auch dieses 4:0 herauszuschießen. Einen ganz starken Auswärtssieg mit ja vielen tollen Fußballphasen, schön herausgespielten Toren. Vor allem aber unglaublich viel Sicherheit im Spiel, ganz wenig nur anbrennen lassen und von daher war es ein Sieg, über den Alexander Blessin, der St. Pauli-Trainer, nachher sagte, er sei verdient gewesen. Der war also richtig angefressen nach dem Spiel, weil seine Mannschaft das, was sie können oder wollte, nämlich die Gladbacher in ihrer Problemphase da richtig zu attackieren, nicht geschafft hat, weil die Gladbacher sich einfach St. Pauli vom Leibe gehalten haben.
Und auch die Fehler, die dann St. Pauli angeboten hat, eiskalt ausgenutzt. Also es hat ja angefangen mit dem Zuspiel des Torwarts, das dann Florian Neuhaus aufgenommen hat. Und dann hat ja Haris Tabakovic nach einer Viertelstunde das 1:0 erzielt. Ich fand, das war alles so ein bisschen ein Rollentausch. Also für Gladbach war es wirklich mal ein Spiel, in dem sehr, sehr viel für sie lief. Also ich meine, das 1:0 bekommst du halb geschenkt, dann machst du vor der Pause zu einem richtig guten Zeitpunkt das 2:0. Und ja, als St. Pauli-Fan muss man sich ein bisschen so gefühlt haben wie Gladbach-Fans in den vergangenen Wochen und Monaten häufig. Also die Gegentore mit nicht viel Gegenwehr, geschlossen verteidigen hat bei St. Pauli auch gar nicht geklappt. Man muss sich ja nur mal anschauen, wie Haris Tabakovic hier auch schon vor seinem Tor da einmal fast im Strafraum sehr frei zum Schuss kommt. Und ja, das war ein Nachmittag, den man sich natürlich aus Gladbachs Sicht nicht hätte besser ausmalen können. Und wenn wir mal ein bisschen aufs Personal eingehen, Carsten, da muss ich zugeben, dass ich schon über die 3 Änderungen, die Polanski vorgenommen hat, etwas überrascht war. Die habe ich so nicht erwartet.
Ja, wir hatten ja tatsächlich erwartet, dass er nichts ändert nach dem alten Motto Never change a winning team. Aber dann hat er ja tatsächlich die Mannschaft umgebaut, hat 3 neue Spieler gebracht. Joe Skelly, mit dem haben wir ganz sicher nicht gerechnet. Der hatte zuletzt wirklich eine schlechte Phase, hat auch schlechte Kritiken bekommen aus dem Club. Und dann ist noch der Torschütze gegen den Karlsruher SC im Pokalspiel, Shuto Machino, rausgenommen worden. Und zudem ist auch noch rausgenommen worden Luca Netz. Das ist ein Tausch, mit dem man vielleicht am ehesten gerechnet hat. Für ihn ist Lukas Ulrich reingekommen. Aber dass die Mannschaft so stark verändert wird, lag noch nicht mal nur an diesen drei Wechseln, sondern Polanski. Und das, finde ich, ist das Bemerkenswerte an diesem Spiel. Polanski hat auch einige Spieler, die im Team geblieben sind, mit neuen Rollen versehen. Zum Beispiel Franck Honorat, gegen den Karlsruher SC noch der rechten Schiene, wie man so schön sagt, gespielt. Und jetzt war er plötzlich zweiter Stürmer. Das ist eine Verschiebung, die doch bemerkenswert ist. Und auch Joe Skelly in die Mannschaft gekommen und unglaublich weit vorne gespielt, quasi einen Rechtsaußen gegeben. Und damit, Polanski hat das dann später in der PK auf meine Nachfrage damit begründet, dass er eben mit diesem Prellbock Haris Tabakovic, der wirklich ein großartiges Spiel gemacht hat, ein bisschen fast sogar, dass das vitale Zentrum des Gladbacher Spiels war, es ja immer wieder Bälle bekommen und dann aber auch verteilt hat und dann eben diese tiefen Läufe, die Skelly und Honorat mit ihren Geschwindigkeiten da angehen sollten, eben auch möglich gemacht hat. Und das war der Plan. Und Polanski hat das gesagt, was kann man als Trainer Besseres sagen? Sein Matchplan ist absolut aufgegangen. Personelle Veränderungen, aber auch personelle Verschiebungen mit den Positionen. Und damit hat er wirklich St. Pauli komplett überrascht. Nicht nur uns, Hanna, das ist ja der Vorteil daran.
Genau. Ja, diese Flexibilität ist ja bei Gladbach jetzt unter Polanski so ein bisschen aus der Not geboren, weil sie ja eben diesen Ursprung darin hat, dass lange Zeit, dass es viele Ausfälle gab. Und ja, das tut der Mannschaft einfach gut. Ich glaube, weil da jetzt, ja, man auch, ich glaube, die Spieler wissen selbst nicht, was so am Wochenende auf sie zukommt. Kommt, spiele ich jetzt, spiele ich nicht? Mit Skelly, du hast es gesagt, hätte ich jetzt auch am wenigsten gerechnet. Und er hat für seine Verhältnisse wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Er hat in der ersten Halbzeit gar keinen Fehlpass gespielt, bis zu seiner Auswechslung nur einen. Das ist ungewöhnlich für ihn. Und ja, dass er da in der 25. Minute frei vorm Tor auftaucht, sich gegen Hauke Wahl im Laufduell durchsetzt, da muss man auch sagen, hat er viel richtig gemacht, dass er dann, ja, dass der Schuss dann an den Pfosten geht. Das ist dann vielleicht auch einfach ein bisschen Pech, aber ich find's gerade wirklich sehr spannend, wie Polanski das angeht. Also er steckt die Spieler nicht mehr in ihre Positionen und sagt, ja, du kannst aber nur da spielen. Er hat Philipp Sander mit einer ganz neuen Rolle vertraut gemacht und auch er hat mir jetzt in St. Pauli in dieser Dreierkette da rechts richtig gut gefallen und das ist ja auch was man jetzt so in den nächsten Wochen weiter erwarten könnte, auch von der Formation, Carsten, finde ich jetzt nach den drei Spielen gegen Bayern, gut, da war jegliche Taktik und Formation nach der roten Karte sowieso dahin, aber ich würde jetzt sagen, auf diese Dreierkette könnte sich Polanski jetzt mal festgelegt haben. Also ich würde jetzt aufhören, da am Wochenende im Derby dann wieder auf eine Viererkette zu gehen, sondern auch Elvedi und Dix scheinen sich mit dieser Dreierkette ja ganz gut zurechtzufinden.
Ja, dieses 3-4-3 kennen wir ja insbesondere von Adi Hütter, der hat ja auch in dieser Formation gespielt. Ich finde es spannend, ein ganz spannendes System, weil du eben die Flügel eigentlich ganz gut besetzen kannst und so wie Polanski das jetzt gemacht hat, erinnert so auch so ein bisschen an André Schubert, der damals hat auch so spielen lassen, weil du ja gerade die Außenbahnen komplett durch die Figuren, die du da einsetzt, ganz anders auch definieren kannst. Also vergangenes Spiel gegen Karlsruhe in Luca Netz, der ja wirklich der ganz klar offensiv Part dieser beiden Linksverteidiger, Netz und Ulrich natürlich ist. Auf der anderen Seite Franck Honorat, eigentlich einen ganz klassischen Rechtsaußen. Jetzt mit Skelly und Ulrich ein bisschen zurückhaltend, aber mit einem Skelly, der fast noch offensiver gespielt hat als gegen Karlsruhe, der Honorat. Und das sind so Dinger, wann dass dieser Kader flexibel ist, das hat ja auch schon der frühere Sportchef Roland Wirkus immer herausgestellt, dass diese Polyvalenz im Kader mit vielen Spielern, die eben auch verschiedenste Positionen spielen können, beispielsweise Jens Kastrop hinten rechts gespielt, eben auch diese Position schon bekommen, eigentlich ein Sechser. Und du hast es gesagt, Sander als Sechser jetzt Innenverteidiger. Und ja, man kann halt mit diesem Kader eine Menge machen. Und dadurch, dass jetzt eben auch, sag ich mal, Spieler wie Haris Tabakovic oder auch Yannick Engelhardt nochmal ganz anders angekommen sind bei Borussia Mönchengladbach, eine andere Sicherheit bekommen haben. Tabakovic wird jetzt auch ganz anders ins Spiel eingebunden, eben auf seine Art eingebunden. Man musste sich ja umstellen von dem Ziel, Zielspieler Kleindienst auf den Zielspieler Tabakovic. Das ist jetzt bei der Mannschaft angekommen und Polanski hält natürlich auch die Spannung dadurch hoch. Man hat immer eine Motivation als Spieler, weil man eben nicht weiß, spiele ich nicht. Und offenbar findet er auch die richtigen Worte in Richtung der Spieler, das hat Manager Rufen Schröder nach dem Spiel gesagt, in Richtung der Spieler, die dann eben raus mussten, weil natürlich ein Kevin Stöger natürlich nicht so begeistert sein dürfte, wenn er dann wieder auf der Bank sitzt, unter anderem dann eben, ne? Oder auch ein Luca Netz, das sind die Spieler, die dann eben raus müssen, aber... Und da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen. Auch ein Florian Neuhaus, der dann reinkommt, fand ich, hat seit wirklich langer, langer Zeit sein bestes Spiel gemacht.
Vielleicht zeigt sich an der Personalie Florian Neuhaus auch so ein bisschen, dass Eugen Polanski sehr darauf bedacht ist, die Stärken eines jeden einzelnen Spielers noch mehr hervorzuheben. Also nochmal kurz hinten zur Dreierkette, da profitiert ja gerade auch Nico Elvedi davon, dass er jetzt eben nicht der linke Innenverteidiger ist, der das Spiel mit dem rechten Fuß aufbauen muss, sondern dass er da als zentraler Innenverteidiger doch ein bisschen mehr Platz hat, sich den Ball auf den rechten Fuß zu legen. Und da war ja dann auch der ein oder andere hohe Ball oder er kann diese Bälle eben generell auch spielen, die dann mal eine überraschende Spieleröffnung nach sich ziehen. Und Skelly, hast du jetzt auch eben gesagt, er hatte da diesen Job immer mit seinem Tempo in die Tiefe zu gehen, das ist aufgegangen. Ja, und Florian Neuhaus hat ja auch nach dem Spiel darüber gesprochen, er ist so ein bisschen der Freigeist auf dem Platz, gerade auch was die Position angeht. Also er darf da unter Polanski auf der 6 unterwegs sein, auf der 8, auf der 10. Ich glaube, in der Anfangsphase hat er auch die erste Honorarchance nach 6 Minuten eben so eingeleitet, dass er sich mal hat hinten in die letzte Kette fallen lassen, um dann ja das Spiel schnell zu machen und anzutreiben. Das tut ihm gut, aber auch Franck Honorat, habe ich den Eindruck, tut dieses mehr Zentrale auch gut, weil er dadurch eben nicht darauf beschränkt ist, seine Läufe auf der Linie auf und ab zu machen, sondern weil er dann auch, und das hat man ja vor dem 2:0 sehr deutlich gesehen, als er dann da mit Tabakovic gekreuzt ist im Zentrum und eben dann von links die Vorlage gebracht hat. Ja, da scheint er sich wohl zu fühlen, davon scheint er zu profitieren und letztlich ja dann auch die ganze Mannschaft.
Ja, definitiv. Und du hast ja vorne die Situation angesprochen. Man kann da eben wirklich auch ein bisschen chargieren. Man hat eben die Möglichkeit, mit 2 Zehnerspielern zu spielen, in diesen Zehnerräumen was aufzustellen. Da sind ja dann auch noch einige Spieler, die dann eben hinten dran sind, die in dem Bereich noch kommen können. Man kann aber auch ganz klar mit einem Zehner und 2 Spitzen spielen. Irgendwann, und darüber hat Haris Tabakovic auch gesprochen, wird ja Tim Kleindienst wieder da sein. Und Tabakovic findet den Gedanken wirklich ganz charmant, auch mal mit 2 Riesen vorne anzufangen. Das kann gerade in einem Heimspiel ja auch mal eine beeindruckende Geschichte sein, wenn ich dann mit Tabakovic und Kleindienst oder Kleindienst und Tabakovic spiele und da wirklich mal richtig vorn drauf gehe und dahinter einen habe, der sie dann eben einsetzt. Also in diesem System, finde ich, ist eine Menge drin und Polanski nutzt das auch weitlich aus. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass die Spieler so langsam Erfahrungen gesammelt haben und die jetzt aber auch positiv umsetzen. Sie haben natürlich in St. Pauli jetzt den Vorteil gehabt, dass es zum ersten Mal in dieser Saison in der Bundesliga eine Führung gab, die dann aber auch dazu geführt hat, dass die Mannschaft wirklich eine ganz große Sicherheit daraus gezogen hat und zum Zweiten dann eben auch nachgelegt hat. Das sind die Dinge, die der Kollege Thomas Gruhlke ja nach dem Pokalspiel gegen Karlsruhe schon herausgearbeitet hat und die auf St. Pauli jetzt komplett wieder umgesetzt wurden. Also meine These ist ja, dass diese Mannschaft wirklich eine ist, die in der Entwicklung ist und jetzt wirklich den nächsten großen Schritt gemacht hat, durch Polanski wahrscheinlich einfach ein bisschen frei gemacht worden ist, weil er mit einem anderen Mut vielleicht auch noch aufstellt und einfach mal Dinge auch ausprobiert. Und das tut der Mannschaft gut. Da hat die Mannschaft jetzt salopp gesagt richtig Bock drauf. Zum Beispiel hat Yannick Engelhardt nach dem Spiel auch genau darüber gesprochen, dass eben der Gegner nicht weiß, was kommen soll, aber jeder in der Mannschaft genau weiß, was er zu tun hat. Und ja, das hat sich in St. Pauli gezeigt. Aber Hanna, da heben wir jetzt mal den Klugheitsfinger. Es gibt da ja so einen schönen Emoji mit dem erhobenen Zeigefinger. Es war nur ein Spiel und das hat auch Eugen Polanski nochmal ganz klar herausgestellt. Also es gibt keinen Grund, sich auf irgendetwas auszuruhen. Es sind jetzt 3 Punkte. Rufen Schröder sagt, mit 6 Punkten bleibst du nicht in der Liga. Also ein richtig guter und ich würde auch sagen schöner Befreiungsschlag, der Spaß gemacht hat. Es hat Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken, den Fans. Es hat Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen, den Spielern. Und ja, da kann man jetzt nur sagen, was Florian Neuhaus gesagt hat, weitermachen.
Ich würde sogar sagen, dass es für den endgültigen Befreiungsschlag jetzt auch dann zwingend noch diesen Derby-Sieg braucht. Klar, das ist ja auch dann mal positiv, wenn man sich die Tabelle anschaut. Jetzt hat man eben 6 Punkte und hat Mainz und Heidenheim mit jeweils 5 Punkten noch hinter sich gelassen. Und auf beide Teams trifft Gladbach jetzt noch vor Weihnachten. Also man hat da schon die Chance, sich ein bisschen aus dem Tabellenkeller zu befreien. Aber das ist ja auch verrückt. Worüber reden wir hier? Vor 2 Wochen ging es um die große Krise und ich hatte oder habe nach wie vor Zweifel, dass jetzt nicht jeder da den Ernst der Lage verstanden hat, muss natürlich jetzt nach dem Wochenende sagen, dass es schon sehr eindrucksvoll war und dass man sich ja jetzt auch vorstellen kann, dass diese Mannschaft in der Lage ist, Köln zu Hause zu schlagen. Und das ist, glaube ich, erstmal so die wichtigste Erkenntnis des Wochenendes. Ich denke auch, dass man da als Mannschaft jetzt unglaublich viel draus ziehen muss, vor allem für die Köpfe. Also man ist ja ein ganz anderes Gefühl nach den 2 Siegen, also der Sieg gegen den KSC im Pokal wenige Tage zuvor und jetzt bei St. Pauli. Das muss dieser Mannschaft einfach jetzt nochmal richtig Energie geben und diese Motivation, und da zitiere ich auch gerne nochmal Eugen Polanski, diese Gier nach einem weiteren Sieg, die muss jetzt diese Woche einfach extrem hochgehalten werden, weil man dann ja auch weiß, man geht in eine Länderspielpause und die wäre ja von der gesamten Stimmungslage, sei es in der Mannschaft, sei es bei den Medien, sei es bei den Fans, ganz, ganz anders, wenn du da am Wochenende womöglich einen Derby-Sieg einfährst.
Ja, also dieses Derby wird eine ganz besondere Rolle spielen. Wir werden uns damit in der Woche natürlich auch textlich nochmal beschäftigen, aber da muss man ja ganz klar sagen, nach dem Spiel haben die Fans, insbesondere die Ultras, die Spieler dann zu sich hin zitiert, beziehungsweise die Spieler sind dann eben zum Gladbacher Fanblock, der wirklich voll besetzt war und viel Stimmung gemacht hat. Es gab eine Auswärtschoreo, es wurde wirklich das Spiel durchgesungen, aber das ist heute ja auch dann üblich in der Konstellation. Aber dann wurde eben ganz klar den Spielern auch nochmal gemacht, Leute, jetzt ist Derby, jetzt könnt ihr richtig was hinstellen, das ist das wichtigste Spiel der Saison, gerade für einige Fans ist das ja tatsächlich so. Und es ist auch für die Mannschaft ein ganz wichtiges Spiel, weil es eben diese großen Emotionen sind. Wir haben das in den vergangenen Jahren gesehen, dass Trainer wie Marco Rose, die das Derby verloren haben, zu Hause damals ein Riesenproblem danach bekommen haben. Auch ein Daniel Farke, der das die Derbys nicht der nee. Auch ein Adi Hütter, der die Derbys nicht gewonnen hat, da eben Probleme bekommen hat. Also dieses Spiel ist unglaublich emotionsgeladen und würde den Sieg auf St. Pauli total wirklich multiplizieren, das muss man ganz klar sagen. Und danach kommt dann ja auch Heidenheim, das Spiel in Heidenheim, die Heidenheimer auch Riesenprobleme in dieser Saison, auch in Heimspielen. Also da ist jetzt eine richtige Chance für Gladbach. Der Flow ist da, wir werden ja gleich noch über den Pokalgegner sprechen und da würde ich jetzt sagen, ich verrate es jetzt schon mal einfach, St. Pauli Heimspiel, damit kann man ganz gut leben als Gladbach, also würde ich jetzt auch mal in diesen Flow mit einpreisen. Andersherum, du verlierst auf St. Pauli und kriegst ein Pokalspiel bei Borussia Dortmund oder bei Bayern München oder bei Bayer Leverkusen, da guckst du schon anders dann aus der Wäsche. Also von daher gut gelaufen diese Woche, das hat auch Ruven Schröder gesagt, es war eine richtig gute Woche, aber eine Woche macht noch keinen Klassenerhalt, eine Woche macht noch keine gute Saison, genauso wie eine Woche auch keine schlechte Saison macht, aber im Moment ist es eben so, dass Gladbach in dieser Saison nur eine wirklich gute Woche hatte und da müssen jetzt viele weitere folgen. Und ich sage, die Gladbach haben sich den Ball auf den Punkt gelegt und können jetzt wirklich den Elfmeter gegen den 1. FC Köln im Derby verwandeln.
Wenn man so will, könnte das ja auch dann der entscheidende Schuss sein, um Eugen Polanski in der Länderspielpause als Trainer fest zu installieren. Ich nehme es nach wie vor so wahr, Carsten, dass alle gewillt sind im Verein, dass es in dieser Konstellation funktioniert und auch langfristig weitergeht. Gleichzeitig bewahrt man aber die Ruhe und ich finde auch nicht, dass das jetzt irgendwie so gekünstelt wirkt und dass sie das jetzt, dass das so ein Aufschieben Woche für Woche ist, sondern dass man eben ganz klar den Plan hat, okay, erst bringen wir hier diese wichtigen Spiele hinter uns und dann, und da wäre die Länderspielpause eben ein guter Zeitpunkt, in der du ja mit einer möglichen Vertragsverlängerung, die es ja dann auch sein müsste, weil der Vertrag von Eugen Polanski läuft als U23-Trainer, läuft offiziell nächsten Sommer aus. Und da wird es ja mit Sicherheit der Wille der Polanski-Seite sein, dass man dann zumindest noch ein Jahr länger Vertrag bekommt. Aber das sind jetzt auch schon Details. Wie siehst du das mit dem Zeitpunkt? Könnte das vielleicht auch dann die Länderspielpause genau der richtige Zeitpunkt sein, um der Mannschaft nochmal vor den letzten Spielen bis Weihnachten einen extra Push zu verpassen?
Ja, grundsätzlich habe ich ja schon die These, dass Polanski schon viel jetzt Schlechtes passieren muss, um diesen Job nicht zu bekommen. Er macht's auch gut. Er hat nicht sofort ergebnistechnisch gezündet nach seiner Installation, aber man merkt einfach jetzt, dass die Dinge, die er sich überlegt hat für diese Mannschaft, ankommen. Und na klar, also der Trainereffekt war zunächst einmal mit Leverkusen natürlich da mit dem 1:1. Dann gab es dieses Katastrophenspiel gegen Frankfurt mit einem kleinen Comeback. Also man hat so viele Facetten in dieser Geschichte, aber ich glaube, dass Rufen Schröder schon auch diese Länderspielpause anpeilt, nach dem Derby eben zu schauen. Ich glaube nicht, dass es alleine vom Ergebnis abhängt, sondern auch vom Auftreten. Andererseits sage ich, warum nicht auch vielleicht bis zur Winterpause warten und zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Eugen Polanski bleibt dabei ja ganz cool, das muss man einfach sagen. Ist auch wichtig, was soll er auch tun? Ich meine, er hat den Job, er ist Trainer und da kann man jetzt bis auf Weiteres, da kann man jetzt Interim oder was auch immer dazu packen. Er ist Trainer von Borussia Mönchengladbach, er kümmert sich um die sportlichen Belange dieses großen Clubs, den Club, der seine Heimat ist. Und man spürt auch, dass er wirklich das Ganze von Herzen und mit einem großen Herzen auch macht, so wie Eugen Polanski eben auch als Spieler war. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass in der Länderspielpause eine Verlängerung passiert, dass dann eben diese Trainerentscheidung getroffen wird. Aber ich kann mir genauso gut auch vorstellen, dass man einfach noch wartet. Aber andererseits, es ist ja auch immer schwierig, wenn Dinge in der Luft hängen. Weil diese Trainerfrage wird ja dann irgendwann sich dann verselbstständigen, wenn nicht die Verlängerung da ist, wenn keine Entscheidung da ist. Aber ganz ehrlich, Hanna, kannst du dir jetzt vorstellen, dass wie auch immer das Derby ausgeht oder wenn das Derby verloren geht, dass dann da plötzlich ein anderer Trainer als Eugen Polanski steht?
Nein, also wenn das Derby jetzt unter normalen Umständen verloren geht, also es da jetzt nicht zur Halbzeit 0:5 steht, dann gibt's da keine Diskussion. Also wenn es 0:1 ausgeht im Derby, dann wird Eugen Polanski weitermachen dürfen. Also da bin ich mir auch ganz sicher. Das ist ja jetzt auch nicht so, als würde das Ganze so wirken, als sei man da auf irgendwelche Kurzschlussreaktionen aus. Ganz im Gegenteil, es gibt eben diesen Plan und diesen Willen. Und ich bleib aber dabei, eigentlich musst du es in der Länderspielpause, wenn da jetzt am Wochenende nicht alles gänzlich schief läuft, musst du es klar machen. Einfach aus dieser Ungewissheit, die du angesprochen hast, da entsteht dann je nachdem doch immer noch mal schnell Unruhe. Wir sind ja dann auch diejenigen, die da Woche für Woche nachfragen. Und ja, um da dann einfach Ruhe reinzubringen. Und es ist auch einfach leistbar, dass man ihn da mit einem festen Vertrag ausstattet. Und das jetzt kein finanzielles Risiko oder Wagnis.
Nein, also erstmal hat er ja ohnehin einen Vertrag. Er wird ja auch jetzt für diesen Job schon Geld bekommen, Herr Eugen Polanski, eben auf der Basis dieses U23-Vertrages. Ja, also wie gesagt, am Ende ist es einfach eine Sache, dass auch 2 Wochen Zeit sind, sich dann vernünftig zu unterhalten, dass man eben wirklich sich Zeit nehmen kann, dieses Vertragswerk dann auszuarbeiten, auch zu schauen, wie lang die Laufzeit ist, auch zu schauen, welche Zukunftsideen dann eben auch da sind. Das kommt vielleicht dann auch jetzt mal mehr zur Sprache als bislang. Bislang ging es ja wirklich darum, erstmal diesen freien Fall zu stoppen und dann eben auch mit Rufen Schröder erstmal den neuen Sportchef zu installieren. Und daraus wird dann ja jetzt sozusagen der Plan für die Zukunft entwickelt. Und da sehe ich dann eben auch schon Eugen Polanski. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, welcher Trainer jetzt ganz anders Gladbach. Klar, die Alternative wäre, wenn man jetzt einen erfahrenen Mann holt. Urs Fischer wurde da beispielsweise genannt. Aber ich glaube, dass Eugen Polanski gezeigt hat, dass er dieses Schiff Borussia Mönchengladbach auch steuern kann. Und ja, also grundsätzlich gehe ich eigentlich auch davon aus, dass eben in dieser Länderspielpause da eine Entscheidung, eine finale Entscheidung pro Eugen Polanski fallen wird. Ja, aber die Mannschaft hat sich ja auch schon früh und oft für den Eugen Polanski ausgesprochen. Es scheint eine gute Kommunikationsbasis zwischen den Spielern und dem Trainer da zu sein. Das Trainerteam scheint zu funktionieren. Wie gesagt, da kommen jetzt langsam die Ideen an in der Mannschaft und bringen dann jetzt eben auch Erfolg im Pokal und auch in der Bundesliga. Ja, und da spricht, und Erfolg ist ja immer, ne, am Ende das entscheidende Prinzip. Und von daher wird's wohl in Richtung Eugen Polanski gehen. Die Frage ist, wann. Und ja, weitgehend können wir uns darauf verständigen, dass es wohl in der Länderpause passieren wird, oder?
Genau, das haben wir jetzt hier deutlich aufgezeigt, was zumindest stark dafür spricht. Und ja, Eugen Polanski und seine Mannschaft haben sich durch den 3:1-Sieg im Pokal am vergangenen Dienstag jetzt noch ein weiteres K.O.-Spiel erarbeitet. Anfang Dezember geht's da zu Hause und da bleiben wir beim Gegner vom Wochenende ja wieder gegen den FC St. Pauli. Du hast schon gesagt, oder wir haben beide betont, das ist jetzt auf jeden Fall ein Los, über das man sich bei den Mannschaften, die da gestern im Topf waren, überhaupt nicht beschweren kann. Klar, das wird dann aber eher Ende November nochmal Thema. Vielleicht ist dieser klare Sieg für Gladbach auch ein bisschen gefährlich vor so einem K.O.-Spiel. Aber ja, es gibt da auf jeden Fall gute Chancen, sich, und das habe ich hier letzte Woche auch schon mal angesprochen, weitere 1,7 Millionen Euro zu verdienen. Und jetzt denkt ihr, oh, immer reden die da von diesen Pokalprämien. Ja, aber es ist für Gladbach eben essentiell. Auch mit Blick auf die Wintertransferperiode, mit Blick auf die Kaderplanung, kann man das nicht oft genug betonen, wie wichtig diese Pokalprämien sind. Und klar, im Pokal werden die Ticketeinnahmen mit dem Gegner geteilt, aber da bringt einem natürlich ein Heimspiel im Borussia-Park, wo unter Umständen 50.000 Fans sind, natürlich mehr Geld als ein Spiel bei Holstein Kiel, wo dann nur 15.000 Zuschauer Eintritt zahlen.
Das ist mal ganz klar. Und das hat auch Ruven Schröder im Vorfeld des Pokalspiels ganz klar gesagt, dass der Pokal die Möglichkeiten in der Winterpause noch an der Mannschaft zu schrauben natürlich vergrößert. Das heißt also, sollte man dann auch das Viertelfinale erreichen als Borussia Mönchengladbach, dann kann man auch mit dem Geld ja schon rechnen. So, mit anderen Worten, es geht um Kohle, es geht um möglicherweise den kürzesten Weg nach Europa und Borussia Mönchengladbach hat ein Heimspiel bekommen. Wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, auch Karlsruhe ein Heimspiel, das hat ja schon auch ein bisschen, das ist ja auch ganz klar, immer mit Losglück zu tun. In den vergangenen Jahren gab es dann immer die Spiele bei Borussia Dortmund oder dann eben gegen unglaublich starke Leverkusener. Aber es gab eben auch dieses Spiel beim 1. FC Saarbrücken, wo man als klarer Favorit reinging und dann da rausgeflogen ist. Gebe ich dir 100% recht, eine gewisse Gefahr liegt in diesem 4:0, insbesondere ja auch, weil die Fans beziehungsweise die Experten wahrscheinlich jetzt ein klares Pro Gladbach dann auch da reinstellen werden. Und Gladbach geht auch als klarer Favorit in dieses Spiel. Das war am Samstag ja schon ein bisschen anders, auch wenn St. Pauli auch einige Spiele vorher nicht gewonnen hatte. Aber Gladbach eben als sieglose Mannschaft nicht gerade da strotzend rein. Das wird jetzt anders sein. Das heißt, man muss dann eben auch anders dieses Spiel angehen. Und von daher liegt da eine gewisse Gefahr. Und der Pokal ist eben auch nicht berechenbar. Aber nochmal, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Mit dem Hintergrund ist die Chance, die nächste Runde zu erreichen, riesengroß.
Das in jedem Fall. Bis zum Pokalspiel stehen dann eben noch 3 Aufgaben in der Liga auf dem Programm. Köln, Heidenheim, Leipzig. Da müssen die nächsten Punkte eingefahren werden. Also da bleiben wir dabei. Jetzt, das ist ja auch diese Krux, die ich da vor ein paar Wochen auch schon mal hier angesprochen habe. Wenn du ja eben so lange nicht gewinnst, dann reicht ja ein Sieg natürlich nicht. Also da verpflichtet dich eigentlich jedes Erfolgserlebnis direkt nochmal zum Nachlegen, um da eben in der Tabelle auch einfach was aufzuholen. So einfach ist die Rechnung, sonst geht's hier nicht auf. Carsten, lass uns mal den Schwenk ein bisschen Richtung Wochenende fahren, Richtung Derby. Der 1. FC Köln hat ein ähnliches Erfolgserlebnis gehabt wie Gladbach. Sie haben 4:1 gewonnen am Sonntag gegen den HSV. Es war ein Ergebnis, ich habe ein bisschen was vom Spiel gesehen, das am Ende natürlich zu hoch ausfällt. HSV mit in der Schlussphase 2-mal gelb-rot und dann macht Köln zu 9 noch 2 Tore. Muss aber sagen, wirklich Hut ab, was der FC da seit dem Aufstieg hinlegt. Sie haben bisher in dieser Saison nur gegen Leipzig, Stuttgart und Dortmund verloren. Ja, und sind da dabei, wenn es um die europäischen Plätze geht. Wie lange sie da dabei sind, wie lang der Atem ist, wann die Kräfte mal nachlassen, wann diese Aufstiegseuphorie weg ist, das werden wir sehen. Gladbach hat es zumindest dann am Samstag in der Hand, den FC zumindest ein bisschen vom Höhenflug zu befreien.
Naja, die Kölner werden schon auch auf dieses Derby gucken und sagen, das kann uns auch schon mal ein Problem bereiten, wenn wir das verlieren, vielleicht sogar deutlich verlieren, dann kann das auch in so einer Saison so ein Wendepunkt sein, gerade Kölner im Höhenflug und wer die Kölner kennt, weiß auch, dass ein Höhenflug genau das bedeutet, also die werden mit Sicherheit schon, der ein oder andere hat wahrscheinlich schon überlegt, welche Gegner es dann nächstes Jahr dann in Europa geben könnte, die Kölner sind da ja sehr euphorisch, ist auch gut so, das ist halt eben Köln, aber ich glaube, dass dieses Derby für die Kölner genauso wichtig ist wie für die Gladbacher. Also eigentlich auch Siegpflicht, weil eine Niederlage da gegen den Erzrivalen, das würde, glaube ich, schon einiges da in Unruhe bringen. Und Köln ist ja eben dann auch Köln, weil dann ist man eben auch da emotional. Da ist man eben auch schnell in Unruhe. Also theoretisch, drehen wir es jetzt mal um aus Gladbacher Sicht, könnten die Gladbacher schon da richtig mal ein Beinchen stellen auf diesem Weg nach oben der Kölner. Und umgekehrt ist es eben für Gladbach einfach das Spiel, das man gewinnen muss. Das weiß auch ein Eugen Polanski. Er ist groß geworden in diesem Club. Er weiß ganz genau, was es bedeutet, gegen den ersten FC Köln ein Spiel zu haben, wie viel Emotionen da in der Stadt sind, was im Stadion los sein wird, was alles da dran hängt. Und natürlich auch sind eben diese drei Punkte, die Gladbach extrem gut gebrauchen kann, nicht nur extrem gut gebrauchen kann, die Gladbach holen muss. Also ich würde fast schon Siegpflicht ausrufen für die Gladbacher, aber eben mit dem Hinweis darauf, dass es für die Kölner eigentlich nicht viel anders ist, was die Emotionen angeht. Die Kölner stehen punktemäßig natürlich weit besser da, aber emotional kann so ein Spiel da auch schon ein Steckerzieher sein.
Definitiv, du hast Eugen Polanski angesprochen. Ich hatte das diese Woche oder am Wochenende mal irgendwann geschaut. Er hat tatsächlich als Spieler für Gladbach kein Derby bestritten. Also in der zweiten Liga, das war da die Saison 07-08, da war er in beiden Spielen im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Und ja, vorher 2005, 2006, das war gerade so sein Übergang zu den Profis, da gehört er auch nicht zum Kader. Er hat aber durchaus da mit Mainz und Hoffenheim ja den Kölnern öfter mal wehgetan. Es gab da mit Hoffenheim ein 4-0, ein 3-0, wo er auf dem Platz gestanden hat. Also er scheint zu wissen, wie man den ersten FC Köln besiegt. Er hat zweimal gegen Köln getroffen, mit Mainz einmal, mit Hoffenheim einmal. Also es wird dann jetzt für ihn auch mal ja ein Derby, wo er auf jeden Fall auch im Mittelpunkt steht. Und das hatte er dann in dieser Form bisher noch nicht.
Nee, natürlich. Ich meine, klar, er kennt die Derbys natürlich aus seiner Jugendzeit bei Borussia Mönchengladbach. Aber natürlich ist es auch nochmal was völlig anderes, jetzt das große Derby zu spielen. Und da eben, du hast völlig richtig gesagt, im Mittelpunkt zu stehen. Ja, es sind ja auch für ihn, das muss man ja sagen, Eugen Polanski ist ja immer sehr cool, aber ich glaube, das sind für ihn ja auch immer mega emotionale Momente. Nochmal, er ist in diesem Club groß geworden, er hat bei diesem Club seine ersten Bundesliga-Spiele gemacht. Er ist jetzt als Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach, seinem Club, unterwegs und spielt jetzt gegen den ersten FC Köln, hat eine große Mission, die Gladbacher wieder nach vorne zu bringen. Also da kommt ja schon auch eine ganze Menge zusammen. Und wie gesagt, Eugen Polanski nach außen immer sehr cool, aber ich glaube, so wie er eigentlich als Typ gestrickt ist, ist er auch schon emotional innen drin. Und das wird bei diesem Derby auch eine Rolle spielen. Aber er hat auch genug Leute um ihn herum, glaube ich, die dann sagen, dass man eben auch eine gewisse Coolness haben muss, weil das ist ja auch immer ratsam, nicht zu überemotionalisiert in so ein Spiel reinzugehen, dadurch dann vielleicht ein bisschen die Kontenance verlieren, sondern das muss man schon so angehen wie das Spiel in St. Pauli. Es war ja auch eine emotionale Situation. Ich meine, das Millerntor ist halt ein kleines, enges Stadion mit einer riesen Stimmung und das haben die Gladbacher dann auch runtergekocht. Und ja, so müssen sie jetzt im Grunde das, was von ihren Fans kommt, richtig aufnehmen. Aber es wird ja dann auch für die Fans ein Wiedersehen mit dem Erzrivalen. Ich bin gespannt, was dann alles beim rund um das Spiel da noch kommen wird. Sportlich ganz klare Herausforderung für Eugen Polanski, für die Mannschaft, aber auch ganz klarer Auftrag, nicht nur wegen der Tabelle, sondern wegen aller Emotionen, die damit zu tun haben. Weil ich befürchte, dass eine Heimniederlage im Derby vieles auch wieder der Mannschaft aufbürden würde, was für den Kopf nicht besonders gut wäre.
Du hast auch richtig gesagt, nicht überpacen, irgendwie versuchen, mit diesen Emotionen zu haushalten. Trotzdem natürlich dann auch den Fans sehr früh demonstrieren, dass man sich überhaupt nichts gefallen lässt. Also da wird es wahrscheinlich schon früh die ersten harten Zweikämpfe geben, aber dann einfach zeigen, wer Herr im Haus ist, sich auch wehren, weil das ist ja dann auch eben, was die Fans erwarten. Und wenn man sich wehrt, dann wird unter Umständen auch mal ein Gegentor verziehen, dann ist die Unterstützung trotzdem da. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie das am Samstag ausgeht. Aber wir müssen noch über das Personal sprechen, Carsten.
Aufstellungstipp.
So, wir haben vor St. Pauli keine Änderungen erwartet. Es gab aber drei. Jetzt haben diese drei Änderungen, Carsten, funktioniert. Und jetzt ist die Frage, um mal zu versuchen, in das Hirn von Eugen Polanski zu kommen. Was passiert jetzt? Wird es Wechsel geben im Derby? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle das St. Pauli-Spiel gut verkraftet haben. Das wird sich natürlich in der Trainingswoche zeigen. Aber wenn alle zur Verfügung stehen, dann gibt's ja nach den Eindrücken vom Wochenende eigentlich keinen Grund, Joe Skelly, Lukas Ulrich oder Florian Neuhaus wieder runterzunehmen.
Tja, eigentlich gab's das nach Karlsruhe halt auch nicht. Deswegen spannend. Also eigentlich würde ich sagen, dass dieses 3-4-3 im Moment, du hast es eben auch schon gesagt, dass die Formation ist, in der sich die Gladbacher dann eben bewegen werden. Jetzt ist die Frage, ob ein Schuto Macino in einem solchen Spiel, vielleicht auch von der Emotion, er hat ja dann als Einwechselspieler auch sein Tor gemacht auf St. Pauli, vielleicht doch anstelle Franck Honorats wiederkommt und Honorat dann wieder auf die Seite geht und Skelly dann eben raus. Luca Netz, Lukas Ulrich, weiß ich nicht. Schwierig zu sagen, vielleicht da die defensivere Variante. Also ich glaube, dass es leichte Veränderungen geben wird und dass sicherlich Florian Neuhaus wie auf St. Pauli auch ein Startelf-Kandidat sein wird. Aber wenn wir mal ganz hinten anfangen, weil da wird es für mich nämlich die wenigsten Veränderungen geben, also ganz klar, Moritz Nikola steht im Tor. Übrigens, das haben wir ein bisschen eben hinten runtergefallen, auch auf St. Pauli zwei richtig tolle Paraden gezeigt. Eine gerade in der ersten Halbzeit wichtig, um die Führung eben auch festzuhalten, den Ball da um den Pfosten gedreht. Und die Dreierkette, Hanna, um da jetzt mal vorzupreschen, die du eben ja auch schon beschrieben hast mit den Vorzügen, die würde ich auch nicht ändern. Also mit Sander, mit Elvedi und mit dem Kollegen Dix, der jetzt so langsam auch in der Bundesliga angekommen ist, würde ich da definitiv mal nichts verändern.
Nee, das sehe ich auch nicht kommen. Und ich sehe auch Reitz und Engelhardt als du auf der Doppel-6 weitergesetzt. Reitz hatte ja vor allem in Hamburg in der zweiten Halbzeit dann eine sehr, sehr gute Aktion mit Ball, diese Balleroberung am eigenen Strafraum, klar, unterm Strich standen auch bei ihm 19 Ballverluste, aber auch er als Kapitän vor diesem Derby muss da eben ganz, ganz viel Selbstvertrauen aus dem Spiel ziehen. Yannick Engelhardt, finde ich, wirkt von Woche zu Woche nochmal robuster, physisch präsenter und ja, hat dann auch mit Ball eben immer mehr gewinnbringende Aktionen und deswegen ist für mich auch klar, dass sich da auf der Doppel-6 auf gar keinen Fall irgendwas ändert.
Ja, also Doppel-6 für mich ganz klar auch genau so gesetzt im Moment. Teile absolut deine Einschätzung, was Yannick Engelhardt angeht. Auch da muss man sagen, auch wie bei Kevin Dix, kommt jetzt langsam die Erfahrung dazu. Man darf ja nicht vergessen, dass ein Yannick Engelhardt noch kein einziges Bundesligaspiel absolviert hatte, als er Gladbacher wurde, sondern nur in der italienischen, also nur in Anführungsstrichen italienischen ersten Liga gespielt hat, ansonsten in der zweiten Liga. Und von daher, also in der zweiten deutschen Liga und Bundesliga ist da nochmal was anderes, auch das bei Kevin Dix und Rocco Reitz, auch da Erfahrung eben mit diesem Amt. Man merkt einfach, dass er das unglaublich ernst nimmt, dieses Kapitänsamt, dass er ein bisschen vielleicht der Arm dann eben auch schwer ist mit der Binde, dass er unheimlich viel will, zu viel. Das haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal geschrieben, aber ich fand, dass er gerade in St. Pauli jetzt auch gezeigt hat, dass er sich in der zweiten Halbzeit da richtig reingespielt hat in diese Rolle und so, wie er da gespielt hat, das ist Rocco Reitz als Kapitän. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er war präsent, er hat aber auch eben nicht überpaced und hat nicht versucht, die Welt zu retten, sondern hat einfach sein Spiel gemacht, das Rocco Reitz-Spiel. Und das ist ja das, was ihn immer ausgezeichnet hat. Und dann diese beiden zusammen, Engelhardt mit seinen klaren Aktionen, mit seiner klaren Präsenz auch vor der Abwehr, dann eben Reitz, der dann ja auch teilweise mit Neuhaus da chargiert hat, in die Zehen reingegangen ist, nach vorn gegangen ist, Umschaltaktionen den Ball getrieben hat. Also das hat richtig gut funktioniert und deswegen, also die hinteren Reihen, die bleiben dann. Und jetzt kommen wir aber zu den Diskussionspunkten Außenverteidiger. Also ich habe ja meine Variante schon mal so ein bisschen angeboten. Wie siehst du das mit dem Franck Honorat? Du hast ihn eben sehr gelobt als zweiter Stürmer.
Genau, aber diese Idee, da dann Maschino reinzupacken und dann eben Joe Skelly auf die Bank zu setzen, weil Honorat nach rechts geht, finde ich dann, ja, gerade auf diesen Blick, man will im Derby nochmal vielleicht einen Tick offensiver spielen, zu Hause vor eigenem Publikum. Und ich glaube, wenn ich als erster FC Köln da Honorat und Maschino auf dem Platz sehen würde, da hätte ich nochmal einen Ticken mehr Respekt, als wenn da Joe Skelly und Franck Honorat stehen. Deswegen, ich hätte es vorher nicht gesagt oder die Idee wäre mir jetzt nicht gekommen, aber ich finde sie gut und würde dann auch links mit Ulrich, rechts mit Honorat und dann eben auf der 10 mit Neuhaus und Maschino, wobei 10 ja immer, ne, das variiert, hängende Spitze, Doppelspitze, ja, hinter Tabakovic gehen, um den Aufstellungstipp hier mal zu vollenden.
Ja, das vorne ist ja so diese Geschichte. Wir kennen das noch aus der Zeit von André Schubert, dieses Schwimmende, als er damals mit Thorgan Hazard, Lars Stindl und Raphael vorne dieses Dreieck gebildet hat, wo eigentlich nie klar war, ob er jetzt mit zwei Spitzen spielt und einem Zehner oder zwei Zehner an einer Spitze. Jetzt ist es natürlich ganz klar, Tabakovic ist die zentrale vordere Spitze, ist der Mann, der vorne die Bälle festmacht, der Mann, der Zielspieler ist, der klare Zielspieler ist. Aber eben, dass einer der beiden aus der Zehner-Position heraus eben auch auf Höhe Tabakovic dann eben unterwegs ist. Maschino hat das ja gegen Karlsruhe gut gemacht. Ich meine, er hat nach wenigen Minuten dann schon das 1:0 erzielt. Hat jetzt aus einer ähnlichen Situation heraus wieder über die rechte Seite kommt, so ein bisschen gegen Karlsruhe natürlich, Ball kam noch mehr von der Außenlinie, auch von Tabakovic, und dann eben reingelaufen, jetzt reingelaufen, ein bisschen spät, ein bisschen weiter versetzt im Strafraum. Aber das, da sind ja auch Abläufe da. Du hast ja auch eine Geschichte gemacht, wie die Tore dann eben gefallen sind, 2 und 3, mit tollen Passstaffetten, klar herausgespielt. Und das sind eben Dinge, mit denen Gladbach gerade auch aufwarten kann. Und ja, es ist für die Kölner dann auch was, die spielen mit Maschino, die spielen mit Tabakovic, die spielen mit Florian Neuhaus. Das wäre dann ja die Frage, Neuhaus oder Stöger. Aber ich fand Florian Neuhaus extrem gut in St. Pauli, sehr präsent, auch sehr stabil. Das ist ja auch immer so ein bisschen sein Problem gewesen, aber auch sehr kreativ. Und darum glaube ich, dass er auch, was die Ballsicherheit angeht, da im Moment vor Stöger ist. Und der sicherlich irgendwann in dieser Saison, oder das hoffen die Gladbacher, da mal reinwächst in so eine Rolle, Reiner, der ist dann doch nochmal ein Stück dahinter. Frage ist, Hanna, ob die etwas größere, sagen wir mal, Wildheit von Stöger, mit anderen Worten, er ist ja dann eher schon der etwas aggressivere Typ im Vergleich zu Neuhaus, ob die ein Plus ist für ihn möglicherweise. Ich allerdings glaube, dass Florian Neuhaus sich tatsächlich in die Mannschaft gespielt hat, in die Startelf.
Da ist die Frage, ob du Florian Neuhaus jetzt diesen Stecker ziehen willst und diesen Moment da einfach nehmen willst. Deswegen, ja, allein aus psychologischer Sicht musst du Florian Neuhaus wahrscheinlich jetzt laufen lassen, weil er auch ganz viel aus diesem Spiel mitgenommen hat. Kevin Stöger bringt dir, und das fände ich eigentlich mit Blick auf die Defensive wichtig, bringt dir natürlich diese Intensität gegen den Ball mit, die im Derby natürlich auch gefordert sein wird. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, gerade Stand jetzt Montagmorgen eine 60-40 Sache pro Neuhaus.
Ja, ich würde sogar sagen 80-20, weil, also ich fand schon richtig stark, und ich glaube, dass Neuhaus auch jetzt verstanden hat, das ist ja genau dieses Thema bei seinem Spiel. Er ist ja ein ganz großer Freund des Ballbesitzes, des klassischen Ballbesitzfußballs, aber dass eben der Fußball, seit er die Bundesliga-Bühne 2018 betreten hat, eben nochmal eine Wendung genommen hat in zu diesem intensiven Spiel, das auch wirklich Körperlichkeit beansprucht. Da hat er sich, glaube ich, schon so ein bisschen mit arrangiert auf seine Art. auch, dass er sich eben teilweise mal zurückzieht und dadurch vielleicht dann eben Räume aufmacht und sich vielleicht auch mal gewissen Zweikämpfen entzieht, aber diese Intensität hat er schon auch mit ins Spiel reingenommen und von daher würde ich sagen 80-20 pro Neuhaus, aber ja, vielleicht hat Eugen Polanski ja noch eine ganz andere Idee. Es gibt ja auch immer noch viele Leute, die sagen, ja, irgendwann muss auch mal die Zeit von Vail Moya kommen. Aber der würde ja auch in dieser Position da zu Hause sein. Aber das sehe ich tatsächlich noch nicht, dass er da jetzt in die Startelf rückt, sondern ich glaube, der soll wirklich rangeführt werden über Kurzeinsätze, um dann wirklich auch stabil zu sein. Und gerade in so einem emotionalen Spiel wäre das auch eine ganz schöne Bürde für so einen jungen Kerl. Und von daher, ich bin jetzt bei Neuhaus und Machino und Tabakovic vorne. Das ist, glaube ich, eine ganz charmante Geschichte, wenn die drei da vorne rumbaldowern würden und würde sicherlich, wenn wir jetzt mal in unserem Tipp übergehen, dazu führen, dass die Gladbacher am Ende 3-1 gewinnen.
3-1, du prognostizierst den Derby-Sieg. Mein Tipp ist ein 2-2, aber aus Borussias Sicht zumindest ein gutes 2-2. These, es gibt auch schlechte 2-2s. Jetzt könnte man sagen, im Derby ist ein Unentschieden immer schlecht. Aber nee, Köln gefällt mir richtig gut. Vor 2 Wochen hätte ich wahrscheinlich gesagt, Köln frisst Gladbach im Derby sowas von auf. Ich weiß, man wünscht, dass es umgekehrt ist, aber 2-2, sag ich.
Jetzt musst du mir nur noch erklären, was ein gutes 2-2 ist. Ein gutes 2-2 wäre für mich, wenn du 0-2 zurückliegst und in den letzten 5 Minuten noch einen Ausgleich schaffst, weil du dann den emotionalen Faktor auf deiner Seite hättest. Ein schlechtes wäre, wenn du 2-0 führst nach 10 Minuten und dann nur 2-2 spielst. Siehst du das auch so?
Absolut richtig erklärt.
Ja, dann haben wir beide, also wir werden beide 4 Tore sehen. Das haben wir uns ja gerade mehr oder weniger vorgestellt und dann eben anders verteilt. Ich bin gespannt. Also ich bin gespannt auch, hoffe, dass es auch ruhig bleibt, dass es um Fußball geht an dem Wochenende. Hoffe, dass die Fans da tatsächlich sich daran erfreuen, dass beide Mannschaften jetzt mit einem guten Ergebnis in dieses Derby reingehen, dass man sich mit Sicherheit auf ein extrem intensives Spiel auf den Platz freuen kann, auf 2 Trainer, die ja auch jeder auf seine Art ein absoluter Typ sind und ich glaube, das wird ein Derby, das Derby ist ja oft so fußballerisch, zwischenzeitlich war Gladbach mal mega überlegen, dann die Kölner immer sehr zerfahren teilweise die Spiele, aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein richtig gutes Spiel auch werden wird und freue mich dann auch drauf und wie gesagt, hoffe, dass es am Rande ruhig bleibt und dass die Fans sich darauf beschränken, wirklich die Mannschaften zu unterstützen und anzuschieben, aber eben nicht da irgendwelche Dinge passieren, die über den Fußball dann stehen. Das wäre ein bisschen schade und würde dem ganzen Spiel auch nicht gerecht werden.
Genau, das hast du zum Ende hin sehr schön zusammengefasst. Ich würde sagen, das war's von uns für diese Woche. In der nächsten Folge dreht sich dann natürlich alles ums Derby und in diesem Sinne, lasst euch nicht ärgern, egal ob von Borussia, ob von Köln-Fans oder sonst wem. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
There's nothing like being in the stands cheering on your favorite team. Game Time is your hack to unlocking amazing tickets in just a few taps. Plus, their Game Time guarantee means you can trust you'll get 100% authentic tickets at the best price. Fees are always included, so what you see is what you pay. Get the best deals on sports tickets. Download the Game Time app and create an account to start searching for tickets to upcoming games and events. Swipe, tap, ticket, go. Game Time.
Do you know your net worth? Or can you even list all your financial accounts? Believe it or not, most people can't. The problem is simple. When you don't track your finances, you leave hard-earned money on the table by overspending and undersaving. Monarch is the solution, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, you can link all your accounts to see a clear, complete picture of your financial health. With data visualizations and AI-driven insights, Monarch helps you spot patterns, cut wasteful spending, and make better financial decisions without ever touching a spreadsheet. Monarch more than pays for itself. In fact, users save over $200 a month on average. That's why the Wall Street Journal named Monarch the best budgeting app of 2025. Get 50% off your first year
when you use code GOALS at monarch.com.
That's monarch.com,
promo code GOALS.
Monarch, the modern way to manage money.